Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Das war gestern Nachmittag ein Schreckmoment an der Börse. Die Inflation in den USA war wider Erwarten deutlich angestiegen. Zinssenkungen in den USA rücken damit in weitere Ferne. Heute nun richten sich alle Blicke auf die Europäische Zentralbank, die über eine mögliche Zinssenkung entscheidet. Oder zumindest darüber, diese schon für die nächste Zeit anzukündigen. Auch wir schauen darauf ausführlich in dieser Sendung im Gespräch. Außerdem, Investmentfonds, vor 250 Jahren wurden sie erstmals aufgelegt. Und der Roboterbauer KUKA hat heute dargestellt, wie er sich die zukünftigen Geschäfte vorstellt. Auch dazu mehr. Und die Fitnessmesse FIBO startet heute. Ein Milliardengeschäft steckt dahinter. Zunächst aber zur Lufthansa. Dieser hat sich mit der Gewerkschaft UFO auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Mehr dazu jetzt von Roman Warschauer aus Frankfurt am Main.
Erstmals ab Mai bekommen die rund 19.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Lufthansa mehr Geld, 8%. Im nächsten und übernächsten Jahr sind weitere Steigerungen geplant. Unter dem Strich ergibt das dann 16,5% mehr Gehalt. Rechnet man den Zinseffekt dazu, sind es sogar über 17%. Das ist mehr, als die Gewerkschaft UFO eigentlich gefordert hatte, nämlich 15%. Allerdings ist die Laufzeit mit 36 Monaten auch deutlich länger. Sarah Grubisic, stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft UFO, sagt aber:
Nichtsdestotrotz waren wir der Auffassung, dass wir mit diesem Ergebnis von 16,5 für 36 Monate ein besseres Volumen erreichen können und insbesondere für die Kollegin in der Kabine auch eine Stabilität für die Vergütungsbedingungen der nächsten 3 Jahre erreichen konnten und etwas Ruhe reinbringen.
Zudem hat man sich auf höhere Zuschläge, mehr Urlaubsgeld und auch einen Inflationsausgleich von 3.000 Euro geeinigt. Zufrieden gibt sich auch die Lufthansa. Schriftlich heißt es, das Ergebnis bringe Planungssicherheit. Ziel sei es gewesen, am Verhandlungstisch eine gemeinsame Lösung zu finden. Die Gehaltsentwicklung sei gleichzeitig aber auch eine wirtschaftliche Herausforderung. Denn Lufthansa muss viel Geld investieren. Lufthansa-Chef Carsten Spohr erklärte kürzlich bei der Vorstellung der Jahresbilanz:
Ja, wir werden in der Tat Rekordinvestitionen von 4,5 Milliarden tätigen dieses Jahr. Primär für neue Flugzeuge. Allein 30 neue Flugzeuge erwarten wir, über 20 davon Langstreckenflugzeuge. Auch das ist ein Rekord. Und neue Flugzeuge oder neue Sitze in vorhandenen Flugzeugen, neue Lounges sind natürlich alle Richtung Premium ausgerichtet, wo wir noch Hausaufgaben zu tun haben, um wieder auf das Niveau zu kommen, was Kunden, aber auch wir von uns erwarten.
Doch mit dem nun erreichten Ergebnis werden weitere Streiks bei der Lufthansa immer unwahrscheinlicher, was den Konzern vor allem mit Blick auf das wichtige Sommergeschäft freuen dürfte. Allerdings noch ist die Einigung mit den Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern nicht endgültig in trockenen Tüchern. Nun soll noch einmal die Basis befragt werden. Sarah Grubisic:
Es wird eine Annahme geben müssen. Das bedeutet, es wird durch eine Urabstimmung laufen unserer Mitglieder. Und wenn das Angebot angenommen wird, das Verhandlungsergebnis, dann ist erstmal Frieden für unsere Passagiere in der Lufthansa.
Offen ist noch der Tarifvertrag bei der Lufthansa-Tochter Cityline und bei Discover verhandelt man gerade über den ersten Tarifvertrag überhaupt. Und auch international gibt es im Konzern noch ungelöste Tarifkonflikte, etwa bei der österreichischen Tochter Austrian Airlines. Deutsche Passagiere können sich also beim Thema Streiks weitgehend entspannen. Für eine völlige Entwarnung ist es aber noch zu früh.
Und diese Informationen von Roman Warschauer zur Tarifeinigung von Lufthansa und UFO nehmen wir mit an die Börse in Frankfurt am Main, wo ich unsere heutige Berichterstatterin Claudia Wehrle begrüße. Frau Wehrle, wie ist denn diese positive Nachricht für den Luftverkehr bei den Anlegern angekommen?
Gute Nachrichten heißt nicht automatisch auch steigende Kurse. Es ist ja eben angesprochen worden, bei der Lufthansa gibt es auch noch ein paar Baustellen. Lufthansa-Aktien heute sind 2,5% im Minus.
Gestern Nachmittag hat der deutsche Leitindex DAX ja so ein bisschen einen Schlag in die Magengrube erhalten durch die unerwartet deutlich gestiegene Inflation in den USA. Das konnte man am Kursverlauf direkt sehen. Wie verhalten sich die Investoren heute vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank?
Sie warten ab. Der DAX ist deutlich im Minus. 0,6% tiefer steht er jetzt bei 17.984 Punkten. Und auch MDAX und SDAX geben deutlich nach.
Ja, und jetzt die Frage, was ist denn heute von dem Zinsentscheid der EZB zu erwarten?
Am Zinsniveau wird sich heute, zumindest heute, nichts ändern, glauben viele. Und das, obwohl die Inflation ja nicht nur in Deutschland, sondern in der Eurozone insgesamt zurückgegangen ist. Felix Hüfner sitzt neben mir, Chefvolkswirt für Deutschland und Europaökonom bei der UBS. Herr Hüfner, ja, die steigenden Teuerungsraten in den USA, die wir jetzt gesehen haben, ist das eine Mahnung so nach dem Motto, Achtung, so schnell wird man die Inflation nicht in den Griff bekommen?
Das würde ich so sehen. Zusammen mit dem robusten amerikanischen Arbeitsmarkt wird es dazu führen, unseres Erachtens, dass die US-Notenbank die Zinsen später senken wird. Und das ist, glaube ich, Wasser auf die Mühlen derer in Europa, die sagen, dieser Inflationsrückgang wird gradueller verlaufen. Jetzt ist Inflation in Europa bei 2,5%, in den USA bei 3,5%. Aber wir sind in Europa eben noch nicht bei den 2%, wo man hin will.
Wo sehen Sie denn die großen Herausforderungen für die Inflationsbekämpfung?
Das sind insbesondere die Zweitrundeneffekte. In den USA sind es die Mieten, in Europa ist es das Lohnwachstum. Und wenn Sie die Inflation anschauen, die Energie ist runtergekommen, die Nahrungsmittelpreise haben sich verlangsamt. Aber die Dienstleistungspreise, die sind die, die immer noch relativ stark steigen. Und die hängen an den Löhnen. Die Löhne haben mit Verzögerung reagiert auf die hohe Inflation. Und wir haben es eben gehört, die Einigung bei der Lufthansa deutet auch darauf hin, dass Lohnwachstum bleibt relativ robust. Und das führt dazu, dass die Dienstleistungsinflation höher bleibt und dazu führt, dass die Gesamtinflation langsamer zurückkommt.
Und wir sehen ja, wir haben ja noch große Tarifrunden auch vor uns. Bauindustrie läuft noch, wir haben Chemieindustrie, wir haben die Metallindustrie. Das sind ja ganz, ganz große Branchen hier in Deutschland. Spielt es möglicherweise aber auch eine Rolle, dass die Eurozone ja ein sehr heterogenes Gebilde ist, sowohl was die Wirtschaftsleistung als auch was die Inflationsentwicklung angeht? Das muss die Europäische Zentralbank ja irgendwie in den Griff kriegen.
Ja, es macht das Ganze komplizierter. Was interessant ist im Moment, ist die Situation, dass Deutschland schwach wächst, die Peripherie relativ stark wächst. Das war anders vor Covid. Da war immer Deutschland die Wachstumslokomotive, die Peripherie hat hinterhergehinkt. Die Südländer wollten eher die Zinsen senken als Deutschland. Heute ist Deutschland schwächer, aber der Arbeitsmarkt in Deutschland ist eben nicht so schwach, wie das Wachstum suggerieren würde. Das heißt, dass das Lohnwachstum in Deutschland bleibt stärker. Und das macht die Gemengelage schwieriger und deutet, glaube ich, eher darauf hin, dass die EZB gradueller vorgehen wird.
Warum ist die EZB so zögerlich, was Zinssenkungen angeht?
Sie hatten es vorhin angesprochen, die Lohnverhandlungen. Wir werden erst in der zweiten Jahreshälfte wirklich Gewissheit bekommen, was bei der IG Metall rauskommt, was im Bau, in der Chemie rauskommt. Und vor diesem Hintergrund wird unseres Erachtens die EZB anfangen, die Zinsen zu senken im Juni, aber dann nur sehr, sehr graduell fortfahren, um eben mehr Gewissheit zu bekommen, dass man wirklich auf dem richtigen Weg ist und die Inflation auf 2% kommt, weil das ist das Ziel.
Möglicherweise wird die EZB ja die Zinsen früher senken als die US-Notenbank. Mit welchen Folgen?
Das würden wir so sehen. Wir denken, die EZB fängt im Juni an, die Fed wird im September folgen. Was wichtig ist, ist dann die Geschwindigkeit des Rückgangs. Wenn die EZB sehr, sehr stark die Zinsen senkt, stärker als die US-Notenbank, würde der Euro schwächer werden. Das würden die Importe teurer machen, potenziell für mehr Inflation sorgen. Von daher ist es, glaube ich, mit ein Argument dafür, dass zwar die EZB vor der Fed den ersten Zinsschritt machen kann, aber dann eben gradueller vorgehen wird und nicht schnell.
Sagt Felix Hüfner von der UBS.
Ja, und vielen Dank an Herrn Hüfner auch von Köln aus für den Besuch in dem hörbar belebten Börsensaal bei Ihnen. Frau Wehrle, Mercedes-Benz hat weltweit mehr als 340.000 Fahrzeuge wegen einer möglichen Brandgefahr zurückgerufen. Gibt es da eine Aktienreaktion?
Mercedes-Benz-Papiere sind fast 1% im Minus. Ja, es könnten sich bei bestimmten Fahrzeugen eine Massestelle unter dem Beifahrersitz gelöst haben. Sie wäre wohl nicht korrekt fixiert und das könnte einfach potenziell eine Brandgefahr darstellen.
Der weltgrößte Salzproduzent K+S heute unter Druck. Warum?
Die Aktien sind heute fast 3% im Minus. Analysten hatten sich negativ zu dem Unternehmen geäußert. Von trüben Aussichten für die Finanzergebnisse in den kommenden Quartalen ist da die Rede.
Und dann hat Borussia Dortmund gegen Atletico Madrid verloren. Also es geht um Fußball. Was hat das mit der Börse zu tun?
Es gibt ja nicht viele börsennotierte Fußballvereine, vor allem in Deutschland nicht. Immerhin Borussia Dortmund gehört dazu. Und wie bei anderen Unternehmen auch. Es geht ja darum, welche Leistungen, welche Ergebnisse ein Unternehmen liefert. Und bei Fußballvereinen ist das der Erfolg im Spiel. Gerade in der Champions League geht es auch um sehr, sehr viel Geld. Das wiederum spielt ja dann eine Rolle, welche Finanzkraft ein Fußballverein hat, wenn es um neue Spieler oder um vieles mehr geht. Die Aktien von Borussia Dortmund heute jedenfalls 2% im Minus.
Ja, und wer jetzt mit dem Auto unterwegs ist, Autofahrerinnen und Autofahrer merken es, Sprit wird deutlich teurer. Wir schauen auf den Ölmarkt.
Der Ölpreis wird bestimmt von Angebot und Nachfrage, aber auch die Öllagerbestände spielen eine Rolle, auch die zahlreichen geopolitischen Krisen. Und was jetzt speziell den Spritpreis betrifft, wie teuer Rohöl ist, ist ja das eine, aber es werden ja noch Steuern draufgeschlagen und das macht dann das Tanken entsprechend teurer. Seit Jahresbeginn hat sich europäisches Erdöl um rund 17% verteuert. Amerikanisches Leichtöl kostet jetzt zum Mittag $84,88.
Ja, bleibt noch die Frage, wie liegt der Euro vor dem Zinsentscheid der EZB? Und vielleicht nehmen Sie Gold und Anleihemarkt gleich dazu.
Der Euro hat jetzt deutlich nachgegeben, wird nur noch mit einem $1,0730 gehandelt. Die Umlaufrendite ist von 2,4 auf 2,51% gestiegen. Und für die Feinunze Gold muss man $2,336,90 bezahlen.
Vielen Dank an Claudia Wehrle in Frankfurt am Main. Und weil wir hier an dieser Stelle bei der Berichterstattung über die Finanzmärkte auch über Fonds sprechen, begehen wir jetzt ein besonderes Jubiläum. Vor 250 Jahren wurden die ersten Investmentfonds aufgelegt. Stefan Wolf geht für uns weit zurück in das Jahr 1774.
Man muss davon ausgehen, dass sich die Eltern von Caspar David Friedrich keine Gedanken über Sparpläne gemacht haben, als der zukünftige Maler im Jahr 1774 zur Welt kam. Immerhin hatte der kleine Caspar zu diesem Zeitpunkt 9 ältere Geschwister und die Familie damit ganz andere Sorgen. Außerdem war das Thema Geldanlage in der einfachen Bevölkerung kein Thema und eher dem Adel und wohlhabenden Kaufleuten vorbehalten. Deren Investitionen waren aber oft mit hohen Risiken verbunden. Wer Aktien oder Anleihen kaufte, investierte damit in eine Regierung, eine Bank, eine Handelsfirma oder sogar nur in eine Handelsfahrt. Sank das Schiff, war das Geld weg. In den 1770er Jahren grassierte in Europa eine handfeste Bankenkrise. Geplatzte, in Kolonien vergebene Kredite lösten eine Pleitewelle aus, die Einlagen waren verloren. Das brachte den niederländischen Kaufmann Adriaan van Kertwich zu der Erkenntnis:
Risiko muss gestreut und diversifiziert werden. Er gründete 1774 den ersten Fonds unter dem Namen Einigkeit macht stark,
erklärt Thorsten Schrieber, Vorstand der Vermögensverwaltung DJE Kapital. Die Idee, Verluste auf der einen Seite sollten durch Gewinne auf der anderen Seite ausgeglichen werden. Bei der Gelegenheit erfand van Kertwich gleich einen neuen Berufsstand.
Es mussten 3 Fondsmanager ihr Okay für Investitionen geben. Vorher konnte nicht investiert werden.
So Schrieber. Der Eintracht-Fonds investierte so in etwa 2000 Einzeltitel, vor allem in Zinspapiere. An der grundsätzlichen Idee, in breit gestreute Pakete von Aktien und Anleihen investieren zu können, hat sich nicht viel geändert. Allein das Angebot hat sich ein wenig vergrößert. In Deutschland wird ein Fondsvermögen in Höhe von 3,6 Billionen Euro angelegt. Aki Reinke, Vorstandsvorsitzender von Union Investment, der Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken, ist sich sicher.
Fonds sind aus dem Alter von Sparern und Anlegern nicht mehr wegzudenken. Wer langfristig Vermögen bilden will, kommt an Fonds nicht vorbei. Sie bieten für jedermann einen einfachen Zugang zu den weltweiten Kapitalmärkten.
Und eröffnen damit Anlagemöglichkeiten, die ansonsten für die Mehrheit der Menschen gar nicht erreichbar wären. Ganz wie damals, doch auch 1774 gab es eine Idee, Geldanlage zu demokratisieren, sagt Thorsten Schrieber.
Adriaan van Kertwich hatte den Gedanken, dass er sein Wissen, sein Know-how mit Bürgern teilt, die eben keine großen Vermögensverhältnisse hatten und denen man entsprechende Investitionsmöglichkeiten aufzeigt und entsprechendes Kapitalanlagewissen vermittelt.
Der von van Kertwich gegründete Fonds bestand übrigens 114 Jahre und warf zuverlässig 4% Gewinn pro Jahr ab. Die langfristige Perspektive macht auch heute den Reiz aus, erklärt Aki Reinke.
Fonds sind gekommen, um zu bleiben. Gerade mit Blick auf die steigenden Anforderungen in der Altersvorsorge und in der Vermögensbildung wird ihre Bedeutung eher noch zunehmen.
Für Caspar David Friedrich kommt diese Erkenntnis deutlich zu spät. Der Maler musste sich nach einigen erfolgreichen Jahren im Alter Geld von Freunden leihen und starb im Mai 1840 verarmt.
Ein wenig bleiben wir noch bei der Geschichte. Voriges Jahr hat der Roboterhersteller KUKA sein 125-jähriges Betriebsjubiläum gefeiert. Was zeigt, wer als Unternehmen nicht ständig in Bewegung bleibt, der schafft es nicht. Vom Produzenten von Generatoren für Beleuchtungskörper hin zu einem hochmodernen Hersteller, der seine Roboter wie selbstverständlich mit künstlicher Intelligenz programmieren lässt. Heute gab der Tech-Konzern mit Tradition Einblick in seine Bücher vor Ort in Augsburg. Für uns war Michael Watzke dabei.
Der Roboter, der muss raus aus dem Käfig,
sagt KUKA-Chef Peter Mohnen. Was wie ein Aufruf zur Roboterrevolution klingt, ist eher als Erschließung neuer Geschäftsfelder gedacht. Denn bisher ist der klassische KUKA-Roboter ein eingezäunter, festgedübelter Industrieschwenkarm. Und das soll sich ändern.
Der muss Sensoren bekommen, dann kann er auch neben dem Menschen zusammen mit dem Menschen kooperieren. Der muss mobil werden und der ist immer Teil der Lösung für den Kunden.
Kunden hat KUKA im vergangenen Geschäftsjahr dazu gewonnen. Der Umsatz des Augsburger Roboterbauers übertraf erstmals 4 Milliarden Euro. Inflationsbereinigt ist das ein Wachstum von 8%. Aber ausgerechnet in China, dem Heimatland des KUKA-Eigentümers Midea, war 2023 ein enttäuschendes Jahr mit null Wachstum, sagt Finanzchef Alexander Tan.
Sales in 2023 last year was flat in China, which is disappointing, obviously for China if you look at the previous years. And therefore the demand specifically in the EV market was not there.
Grund für die China-Schwäche seien Überkapazitäten, vor allem bei der Fertigung von Elektroautos, für die KUKA Produktionsroboter liefert. In China herrsche ein grausamer Preiskampf, so der KUKA-CFO, und immer mehr chinesische Roboterbauer drängten auf den Weltmarkt. Gut lief es für KUKA in den USA. Dort wuchs die Zahl der Industrieroboter rasant, auch wegen des KI-Booms. Weltweit sind derzeit rund 4 Millionen Industrieroboter im Einsatz. Knapp 500.000 davon hat KUKA gebaut und ist Nummer 4 im Weltmarkt mit einem Marktanteil von 15%. Aber das laufende Jahr werde herausfordernd, so Firmenchef Mohnen. Die vergleichsweise niedrige EBIT-Marge von 3,9% erklärt er mit der Komplexität des Geschäfts. Der Eigentümer Midea, ein chinesischer Elektrogerätekonzern, sei jedenfalls zufrieden.
Wir waren eine der besten Divisionen dort im letzten Jahr und entwickeln uns wirklich gut. Aber wir gehen davon aus, dass wir diese Prozente auch noch weiter steigern können. Und deswegen sehen wir uns in die Puzzlesteine an, die wir verbessern müssen, explizit, um wettbewerbsfähig zu sein.
Heißt konkret, KUKA wird 200 Arbeitsplätze bei der firmeneigenen KUKA Systems GmbH abbauen. Denn der Systemintegrator sei nicht profitabel und solle es durch Kosteneinsparungen bis 2026 wieder werden.
Es geht nicht nur um wenige, sondern auch anders zu arbeiten, vom Setup des Unternehmens und auch den Prozessen. Wir hatten eher eine funktionale Organisation und wir werden die umbauen in eine Projektorganisation. Dass wir sozusagen pro Projekt Mini-Gewinn und Verlust haben und die Projektleiter wie Mini-CEOs über ihr Projekt die Entscheidungen treffen.
Und auch die Roboter sollen bei KUKA immer autonomer werden. Automatisierung sei längst kein Megatrend mehr, so Mohnen, sondern ein Grundpfeiler der Industrie 5.0 mit ihrer direkten Zusammenarbeit zwischen Mensch und intelligenter Maschine. Hoffentlich benimmt sich der Roboter, wenn KUKA ihn aus dem Käfig lässt.
Heute startet in Köln die FIBO, die weltweite Leitmesse der Fitnessbranche. Sie setzt inzwischen in Deutschland Milliarden um. Nach Zahlen des Arbeitgeberverbandes Deutscher Fitness- und Gesundheitsanlagen waren Ende letzten Jahres mehr als 11 Millionen Menschen Mitglied in einem Fitnessstudio. Dabei ist ein eindeutiger Trend sichtbar. Die Babyboomer, die demnächst in Rente gehen, wollen noch viel erleben und dafür fit sein. Schon jetzt sind von den Mitgliedern der Fitnessstudios alleine knapp 1 Million 60 Jahre alt oder älter. Martin Schütz von der FIBO in Köln.
Die Branche erholt sich langsam wieder von der Corona-Pandemie, in der auch die Fitnessstudios geschlossen bleiben mussten und viele Kunden ihre Verträge gekündigt hatten, sagt FIBO-Organisatorin Silke Frank.
Da ist noch Luft nach oben und gerade im Bereich der älteren Menschen, aber auch Kinder ist da natürlich viel Potenzial, was noch bedient werden muss, dringend auch Kinder in Bewegung zu bringen, aber ältere Menschen auch in Bewegung zu halten, präventiv zu arbeiten, aber auch rehabilitativ.
Silke Frank hat bemerkt, dass die Fitnessstudio-Betreiber vor allem die Senioren umgarnen, denn unter ihnen gibt es eine solvente Gruppe. Sie ziehen kaum mehr um und sind daher treue Kunden. Aus Silke Franks Sicht zielt der Trend der Branche also vor allem auf Menschen über 60 Jahren ab.
Ich würde sagen, wir haben einen Dachtrend, wenn man das so benennen darf. Die FIBO ist komplett auf das Thema Gesundheit ausgerichtet, sowohl für unsere klassischen Fachbesucher wie Studiobetreiber, Mitarbeiter in Gesundheitsanlagen, Trainer etc., aber auch in Richtung Community, das heißt alle klassischen Privatbesucher, die am Wochenende die FIBO besuchen, haben ein ganz klares Trendthema, das Thema Gesundheit, dem wir alles unterordnen.
Also können die Besucher der FIBO in den Messehallen auch Geräte testen, bei denen die Höchstleistung keine so große Rolle spielt. Wichtiger ist vielmehr, dass sich die Geräte perfekt auf Nutzerinnen und Nutzer einstellen lassen, die zum Beispiel einen nicht mehr ganz so beweglichen Rücken haben. Aber die FIBO ist auch traditionell eine Messe für sportbegeisterte jüngere Menschen und für Bodybuilder. Sie finden in Köln auch noch die klassische Hantelstange und die extraweiten Klamotten, unter denen auch Muskelberge Platz finden. Und natürlich türmen sich auf der Messe auch Nahrungsergänzungsmittel, Proteinpulverdosen und Riegel. Wobei die eigentlich gar nicht nötig sind, sagt Christine Josten, Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention.
Das heißt nicht, man muss wie bekloppt irgendwie Eiweißshakes oder sowas trinken. Man sollte vor allen Dingen auf hochwertige pflanzliche Eiweiße gehen. Man sollte eben eher etwas mehr Eiweiß zuführen, damit man auch die Proteine, die Eiweiße eben hat, um die Muskelstruktur auch aufbauen zu können. Und da wird so ganz grob gesagt, 1,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, eher vielleicht 1,2.
Aber unabhängig davon, ob die Besucher der FIBO Krafttraining als Hobby wählen oder nur ein entspanntes Workout bevorzugen. Zunächst darf nur das Fachpublikum in die Kölner Messehallen. Erst am Wochenende gehen dann die Tore für die Fitnessfans auf.
Und jetzt die Wirtschaftspresseschau. Kommentiert wird die Einigung der Ampelkoalition beim Thema Mietpreisbremse. Diese wird bis 2029 verlängert.
Die Tageszeitung TAZ aus Berlin findet, dass Wohnen weiterhin zu teuer bleibt. Gerade im Mietrecht liegen die Vorstellungen von SPD und Grünen einerseits und FDP andererseits weit auseinander. Die Liberalen sind traditionell für die Abschaffung der Mietpreisbremse. Bundesjustizminister Buschmann von der FDP hat das nun auf dem Rücken der Mieter zu seinem Vorteil ausgenutzt. Er zögerte die vereinbarte Verlängerung der Mietpreisbremse so lange hinaus, bis er eine Einigung mit Bundesinnenministerin Faeser von der SPD bei der Vorratsdatenspeicherung erzielen konnte. Dass er die anderen Vorhaben weiter blockiert, ist schlicht Arbeitsverweigerung. In der parteipolitischen Verhandlungslogik mögen solche Deals Sinn ergeben. Aber für Menschen in diesem Land sind sie ein Armutszeugnis. Die Mieten steigen weiter, Menschen sparen sich die Miete vom Mund ab, der viel gepriesene Neubau steckt in der Krise. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kritisiert, die Ampelkoalition hat bei ihrem wichtigsten wohnungspolitischen Versprechen, dem Neubau-Turbo, kläglich versagt. Entlastung für Mieter wird es erst geben, wenn das Wohnungsangebot spürbar größer ist und Suchende wieder eine Wahl haben. Auch für die Koalition ist die Nachricht kein Ruhmesblatt. Man einigt sich im April 2024 auf etwas, das seit Ende 2021 im Koalitionsvertrag steht. Das zeigt, wie klein der kleinste gemeinsame Nenner inzwischen ist. Die Südwestpresse aus Ulm bezeichnet die Lage am Wohnungsmarkt als katastrophal. Von den von Kanzler Scholz angekündigten 400.000 Wohnungen pro Jahr ist weit und breit nichts zu sehen. Und so fragen sich Bürger zu Recht, wie ernst Bund und Länder ihre Sorgen nehmen. Bis die Bauturbo-Maßnahmen greifen, bleibt Mietern, Wohnungssuchenden und Kaufinteressenten nur, sich in Geduld zu üben und die Zähne zusammenzubeißen. Gutes Wohnen ist heutzutage Luxus. Und dabei wird es zunächst auch bleiben, so bitter das auch ist. Der Kölner Stadtanzeiger moniert, die Verlängerung der Mietpreisbremse für Neuverträge soll kommen. Bei der Absenkung der Kappungsgrenze für Bestandsverträge und der Neuregelung der Berechnung von Mietspiegeln aber sieht der FDP-Minister plötzlich Diskussionsbedarf. Vertragstreue ist ihm auf einmal gar nicht mehr so wichtig. Nun sind Koalitionsverträge nicht einklagbar. Wer gegen sie verstößt, kann von keinem Gericht der Welt verurteilt werden. Einen politischen Preis aber haben Vertragsbrüche in Koalitionen sehr wohl. Buschmann bezahlt mit seiner Glaubwürdigkeit.
Und das war sie, die heutige Wirtschaftspresseschau, auch nachzuhören in unserer DLF-Audiothek-App. Und damit geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Mehr Wirtschaftsinformationen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17:05 Uhr.